Ja, liebe Wahlgemeinde, wir befinden uns mitten in der Passionszeit. Es ist eine Zeit, wo die Gemeinde Jesu sich ausrichtet auf das Kreuz, so wie an einen Haltepunkt am Horizont, um ihren Weg durch die Zeit zu finden. Unser Ziel ist es ja, aufzutauchen ins Leben. Und jede Woche in der Passionszeit schauen wir uns andere Aspekte auf dem Weg zum Leben an. Am vergangenen Wahlsonntag haben wir uns darauf besonnen, dass es das Opfer, dass es die Hingabe ist, das Leben in der Zukunft überhaupt erst möglich macht. Und am kommenden Sonntag nun, es wird der Palmsonntag sein, da wo Jesus mit Palmen und Zweigen von der Menge in Jerusalem erwartet wurde. Ja, da bedenken wir diese ambivalente Erfahrung und Erwartung der Menschen gegenüber dem, was so ein Retter heutzutage so mitbringen sollte, wenn er so ein richtiger Retter ist. Als Jesus nämlich als der vermeintliche König auf einem Esel in Jerusalem einzieht, da sind sich die Leute gar nicht einig darüber, aus welcher Kraft dieser König nun eigentlich regieren soll. Ja, und dahinter steht natürlich auch die Frage, was braucht es, um sich in dieser Welt durchzusetzen, um tragfähig voranzubringen? Ist das die Liebe oder die Macht? Wir hören auf das Markus-Evangelium im 14. Kapitel. Es waren noch 2 Tage bis zum Passafest und zu den Tagen der ungesäuerten Brote. Und die hohen Priester und die Schriftgelehrten suchten, wie sie Jesus mit List ergreifen und töten könnten. Denn sie sprachen, ja nicht beim Fest, damit es nicht einen Aufruhr im Volke gebe. Und als Jesus in Bethanien war, im Hause Simons, des Aussätzigen, und saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Alabastergefäß mit unverfälschtem, kostbarem Nardenöl. Und sie zerbrach das Gefäß und goss das Öl auf sein Haupt. Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander, was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben. Und sie schimpften mit ihr. Jesus aber sprach, lasst sie, was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan, denn ihr habt alle Zeit Arme bei euch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch das sagen in Erinnerung an sie, was sie getan hat. Ja, wir sind hier in den letzten Tagen des Erdenlebens Jesu. Man könnte versucht sein, so ein bisschen Bilanz zu ziehen. Was hat es eigentlich gebracht, dass Gott seinen Sohn geschickt hat? Ein bisschen salopp formuliert, war die Firma Gott und Sohn erfolgreich? Wie bringt man es zu etwas in dieser Welt? Sind es weltliche Macht, ist es gesellschaftlicher Einfluss, Vitalität? Oder sind es tatsächlich allen Ernstes Liebe, Hingabe, so wie sie Jesus in seinem Erdenleben, ja besonders in seinem Sterben vorgelebt hat? Ich finde das eine ernsthafte Frage, auch in so Zeiten, wie wir sie gerade erleben, wo wir selber unsere Begrenzung ja in jeder Hinsicht spüren. Die Gesundheitssituation konnten wir 2 Jahre lang als krisenhaft erleben. Sicherheitspolitisch staunen wir gerade, was passiert. Die Energiepolitik hängt da dran. Man fragt sich, wie machen wir das mit dem Gas? Auch unsere persönlichen Spielräume, die sind, finde ich, im Moment immer wieder mal sehr, sehr eingeschränkt. Wir waren in Corona-Zeiten, die wir im Grunde immer noch haben, immer wieder auch auf den privaten Raum zurückgedrängt. Stichwort Social Distancing. Man saß zu Hause, man traf kaum jemand. Wir haben versucht, unsere Kinder durch Corona irgendwie durchzuschleifen. Deutschland war persönlich gesehen öfter mal offline. Auch wenn wir möglicherweise virtuell viel im Netz unterwegs waren. Statt Vitalitätsgefühlen ständig Nachrichten von Ansteckungszahlen, Corona-Toten, jetzt die grauenvollen Bilder aus der Ukraine. Und ich finde, der Glaube an unsere Vitalität, der hat schon ein bisschen gelitten in der letzten Zeit. Hier hat mich der Wochenspruch für die kommende Karwoche auch ins Nachdenken gebracht. Da heißt es, der Menschensohn muss erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Das ist Johannes 3. Und ihr müsst wissen, der liebe Johannes, der war immer gut für ein Wortspiel. Die Rede vom erhöhten Menschensohn, das ist ein anderes Erhöhen als das Erhöhen auf einem Podest. Auf dem Podest stehen die, denen wir Wichtigkeit einräumen. Das sind die Dinge, zu denen wir aufsehen, von denen wir sagen, ja, der ist groß, der kann regieren, beziehungsweise allgemeiner, der kann uns leiten. Und Johannes sagt, gleichsam mit paradoxem Augenzwinkern, mit dem Augenmerk auf das Kreuz und den erhöhten, den gekreuzigten Christus, aufsehen zu Jesus. Das ist schon irgendwie ein Schock. Wie kann ein Wehrlos dem Tod geweihter Orientierung geben? Wie kann der zum Leben führen? Wie kann Vertrauen auf ihn ewiges Leben erwirken? Ich muss so ein bisschen an diese allabendliche Tagesschau-Meditation denken, die wir in den letzten 2 Jahren hatten. Da kamen dann immer die Robert-Koch-Zahlen, vom Robert-Koch-Institut diese Zahlen, Infektionssterbezahlen, Inzidenzwerte. Ja, da kommt einem schon der Gedanke, nicht super, da kriegst du die Lizenz zum Depressivwerden, wenn man sich das immer wieder anhören muss. Und ist das nicht mit dem Gekreuzigten in der Karwoche ganz ähnlich, dass wir immer wieder daran denken und uns das vor Augen halten, dass da einer grausam zu Tode gefoltert wurde? Vitalität hört sich anders an. Aber Johannes will mit seinem Wochenspruch auf etwas anderes hinaus, denke ich. Der Menschensohn muss erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Durch seine Wortwahl mit der Erhöhung erinnert er an eine entscheidende geistliche Lektion, die Israel in seiner Zeit der Wüstenwanderung erlebt hat. Da waren einmal Giftschlangen im Lager und die Leute starben wie die Fliegen. Und da gab dann Gott dem Mose den Auftrag, mach dir eine eiserne Schlange und richte sie auf so einer großen Stange nach oben aus, damit man sie von überall sehen kann. Und wer gebissen wird und sieht sie an, der soll leben. Natürlich hat so ein Blick auf eine Schlangenskulptur an sich keine lebensverlängernde Wirkung, sondern es ist der Glaube an Gottes Verheißungswort, der in dieser Situation Leben geschenkt hat. Weil Gott dadurch gehandelt hat. Israel sollte von den lähmenden Umständen wegblicken auf seinen Herrn, um nicht wie das Kaninchen auf die Schlange zu starren und dann selber auch zu erstarren. Die Erfahrung hat Israel mehr als einmal gemacht und Johannes erinnert hier wieder dran. Schaut auf den Herrn im Leiden. In der scheinbar aussichtslosen Situation. Sie ist nicht aussichtslos, denn Gott hat immer Möglichkeiten, auch wo wir sie nicht sehen oder noch nicht sehen. Und so ist das auch kein christlicher Totenkult, mit dem wir das Kreuz Jesu irgendwie umschlawenzeln und uns davon dann Vitalität versprechen, sondern es ist der Glaube an den Herrn des Lebens, an Gott, der durch sein Wort Leben schafft, in einer Welt, in der scheinbar der Krieg, die Krankheit und der Tod regieren. Und tatsächlich regiert aber Gott. Er hat das Sagen, sein Wort weckt Ostern seinen Sohn von den Toten auf. Und es wird auch uns vom Tod auferwecken, wenn wir mit ihm verbunden sind und auf seine Stimme hören, denn wer mit dem Lebendigen verbunden ist, den kann nicht mal der Tod unterkriegen. Wir kommen zur Frage zurück, aus welcher Kraft heraus dieser König, also Gott, in dieser Welt eigentlich regiert. Wie kann Gott als ein Gott der Liebe hier so eine Hebelwirkung erzielen? In einer Welt der Intrigen, des Hasses und der Berechnung, da wirkt doch die Macht der Liebe wie so eine exotische, wie eine blühende Blume, wie so eine Oase, wie eine Reminiszenz an eine andere, eine bessere Welt, die aber, man muss es klar sagen, in der unsrigen ja meist den Kürzeren zieht. Dass Gott seinen einzigen Sohn in diese Welt der Geschäfte und der Macht und der Beziehungslosigkeit gibt und dieser wehr- und ehrlos am Kreuz endet, das deckt das Wesen der Welt, aber auch das Wesen Gottes auf. Gott ist die Liebe, nicht eine seichte, so eine schnulzige Schmonzettenliebe, wie wir sie meist so hochglanzpoliert und fotogen uns entgegenkommen sehen in den Fernsehshows und so, sondern es ist schon eine Liebe mit blauen Flecken, muss man sagen, geschunden, missbraucht und doch unverwüstlich, eben leidenschaftlich bis in den Tod. Und Gottes Liebe trägt ein Qualitätssiegel. Man könnte sagen, da steht so drauf, keine Angst. Manche kennen diese, es gibt so eine Extremsportmarke, die heißt No Fear, auch ein Kleiderhersteller. Vielleicht wäre das drauf. Und Apostel sagt das so, ja, keine Angst. Ja, wie kann das sein? Gottes hingebende Liebe hat das hinter sich gelassen, was geradezu magisch aufgeladen das Zentrum des modernen Kultes ausmacht. Dieses ständige Drehen um sich selbst. Mein Selbst, es geht um mich. Mein Selbst muss vergewissert, es muss gesichert werden, es muss in den Mittelpunkt gerückt werden, es muss verwirklicht und dann auch vermarktet werden. Denn es droht jederzeit in der Bedeutungslosigkeit, im Nichts, letztlich im Tod zu versinken. Und die Liebe Gottes dagegen, die ist selbstlos. Sie hat keine Angst. Sie sieht sich ja nicht selbst an, schaut nicht auf sich, sondern sie schaut auf den Geliebten. Sie kann sich im Gegenüber und im hingebungsvollen Opfer finden, weil sie den Tod nicht scheut. Denn vom ewigen, lebendigen herkommt, zehrt sie aus der Quelle unüberwindlichen Lebens. Das überwindet sogar den Tod. Und darum teilt sie nicht die Furcht der religiösen Eliten im Predigttext, die um ihren Einfluss fürchten und deshalb lieber Geld und Jesus über die Klinge springen lassen, als sich der verändernden Liebe Gottes auszusetzen. Und die Liebe Gottes kennt auch nicht die Furcht des Judas, der nur in einem politischen Messias, einem neuen König, eine Zukunft für sich und seinen Selbsterhalt sieht. Der kündigt in dem Moment die Jüngerschaftsbeziehung zu Jesus auf, als die Passion sich abzeichnet, die auf die politische Aktion und weltliche Macht offensichtlich verzichten kann. So klären sich dann auch die menschlichen Motive im Kreis der Jüngerschaft. Judas liebte halt nicht Jesus und in ihm die scheinbar so ohnmächtige Liebe Gottes, sondern er liebte die Teilhabe an der Macht. Und er machte sich vom Acker, so wie manche Frau ihren Mann verlässt, wenn der nach einer einflussreichen Karriere in den Ruhestand tritt und damit in die gesellschaftliche Bedeutungslosigkeit versetzt wird. Habe ich bei mir im Stadtviertel in Potsdam öfter mal erlebt. Nein, die Hingabe des lebendigen Wortes Gottes in diese Welt findet schließlich eine leidenschaftliche Antwort. In der Frau mit dem Salböl. Diese ehrt die verschwenderische Liebe Gottes mit allem, was sie hat. 300 Silbergroschen, das waren 300 Tageslöhne eines Arbeiters damals. Das hat sie an ihn verschwendet. Wo andere nach Einfluss schielen, lässt sie ihren ganzen Reichtum herausfließen auf Jesus, denn er ist es wert. Nichts ist größer und tiefer und intensiver in dieser Welt als die Beziehung und die Verbundenheit mit der Liebe in Person. Nichts hat eine größere Macht auf Menschenherzen als die Hingabe und Leidenschaft der Liebe. Sie ist König, freilich eine durch die Liebe gezeichnete, ein Schmerzenskönig, der nicht die Insignien der Macht, sondern die Zeichen des Todes an sich trägt. Ein weltlicher König oder ein totalitärer Herrscher kann uns äußerlicher zu vielem zwingen, aber innerlich bekommt er uns doch nicht. Ich frage mich das gerade in Russland, was die Russen sich denken, wenn man die Ukraine völlig kaputt bombt, Und dann will man hinterher sagen, das ist unser Brudervolk und wir bringen sie zu uns. Wie soll das klappen? Das ist mir völlig unerfindlich. Ja, mit Liebe erreicht man Menschen, aber doch nicht mit Gewalt. Ich verstehe es nicht. Ja, aber wenn wir jemanden lieben, für den machen wir im Zweifel so ziemlich alles. Und nichts ist so mächtig wie die Liebe. Was habe ich für meine geliebte Literaturlehrerin damals nicht alles gelesen? Du lieber Himmel. Ohne den Gedanken an ihren wunderbaren Unterricht hätte ich wahrscheinlich Pusteln gekriegt, wenn ich Iphigenia auf Tauris gelesen hätte. Ja, aber auch mit ihr ging das ganz okay. Ja, so wird die Salbung in Bethanien zu einer Königskrönung. Denn nur Könige werden im alten Israel auf derart verschwenderische Weise gesalbt. Und zugleich ist es auch etwas ganz anderes. Es ist auch wieder eine ganz doppeldeutige, schillernde Szene. Gesalbt wurden damals nämlich auch die Toten. Und wenn wir auf diese Szene schauen, dann ist das wie so ein Hologramm, möchte ich sagen. Du siehst etwas ganz Schillerndes. Du siehst den Messias und je nach Lichteinfall siehst du ihn als gekröntes Haupt oder als Toten. Diese Frau bringt hier sozusagen schon ein Stück Auferstehung in die Passionszeit hinein. Einen kurzen Vorausblick. Sie setzt ein Zeichen in einer Welt, die die Zeichen der Zeit noch nicht begriffen hat, die die Umwertung aller Werte durch das Erscheinen Gottes in dieser vergehenden Welt der Macht und der Selbstvermarktung und des Vitalitätskultes nicht erkennt. Sie versteht es, was es bedeutet, dass Jesus der Erhöhte ist. Und so vollzieht sie am König der Liebe Totensalbung und Königskrönung in einem. Die Ironie der Unkenntnis der religiösen Eliten zeigt sich in der Bedeutung des Passafestes, das im Grunde, man könnte sagen, den Freischaltungscode für das Zeichen liefert, das die Frau mit ihrer Salbung gesetzt hat. Das Passa ist nämlich das Mahl im Vorübergehen. Israel gedenkt des entschlossenen Aufbruchs in der Fluchtnacht aus der ägyptischen Gefangenschaft. Der Weg in die Freiheit war nur durch das beherzte Zurücklassen des ganzen bisherigen Lebens möglich. Und die einzige Sicherheit, die Israel hatte, war Gottes Wort. Der hatte nämlich versprochen, sie in ein neues Leben zu führen. Nur die Beziehung zu Gott durch sein Wort würde sie nun tragen. Nur der Blick zur eisernen Schlange würde ihr Leben retten. Nur der Glaube an das Versprechen Gottes in Jesus Christus, ich lebe und ihr sollt auch leben, wird uns in Gottes neue Welt tragen, in der es weder Infektion noch Krieg noch Tod gibt. Und in gleicher Weise schaut diese Frau auf Jesus zum Kreuz. Sie bekennt sich zur Liebe Gottes, die durch Leiden und Sterben hindurch ihr Leben schaffende Macht erweisen wird. Einfluss, Geld, Vitalität und Macht haben demgegenüber ganz kurze Halbwertszeiten. Der Judas, der erhängt sich nur einen Tag nach Jesu Tod. Die Tempelzerstörung in Jerusalem entlässt die ganze Priesterkaste in die Arbeitslosigkeit. Die Lieferketten sind unterbrochen, die Wirtschaft wankt, unsere Friedensordnung auch. Das soziale Leben kommt erst langsam wieder in Gang. Das Gesundheitssystem läuft unter Anspannung. Nur die Liebe Gottes bleibt. Jesus bleibt. Und seine Jünger, selbstlos, hingebungsvoll und leidenschaftlich. Ich würde sagen, das ist der Königsweg. Gott segne uns. Amen.